zusammen und Servus in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tommy's Talk. Mein Name ist Thomas Schulz und ich freue mich sehr, Marei Strack bei mir zu haben. Die Raketeningenieurin, Vorkämpferin und politische Aktivistin, Luft- und Raumfahrtingenieurin und Mutter von drei Kindern. Sie gibt uns einen Überblick ihres Werdegangs in einem von Männern geprägten technischen Umfeld. Dr. Marei Strack, Interim Managerin und Vorstandsvorsitzende der DDM. Herzlich willkommen, liebe Marei.
Vielen Dank, lieber Tommy. Ich freue mich sehr, da zu sein. Mein erster Podcast. Ich bin sehr gespannt.
Ich möchte mit dir mal so einen Dreiklang anschauen heute in unserem Gespräch. Dein Studium und deine Karriere, deine Familienzeit und deine Zeit als DDM-Vorsitzende. Und meine allererste Frage, die knüpft an unsere Verschiedenheit. Die ist nämlich fulminant in einer Hinsicht. Ich bin typisch Playmobil und ich glaube, du bist typisch Lego. Und deswegen meine Frage, warum hast du Luft- und Raumfahrttechnik studiert?
Gute Frage, das war ein Umweg. Das erste war Astronaut, Mondlandung. Wow. Das wollte ich machen. Aber in Deutschland Astronauten gab es damals nicht. Ne? Das zweite war dann Stewardess. Und da hat mein Vater gesagt, was, fliegende Kellnerin? Und ich habe begeistert Modelle gebaut, Revell, ne, diese kleinen, schönen Modelle, so der Lancaster-Bomber oder das erste Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat.
Cool.
Und Fliegen hat mich fasziniert. Ich habe so die gesamte Stadtbücherei von Troisdorf verschlungen, was die Autobiografien der Testpiloten, heute weiß man gar nicht, dass die noch gibt, ne? War ein gefährlicher Beruf. Deswegen, Fliegen war mein Leben.
Darf ich ganz kurz unterbrechen, Marei, Fliegen war dein Leben und Frauen und Piloten. Du weißt die Geschichte von Beate Use, oder?
Nee. Also ich bin nicht so sehr häufig in Beate Use-Läden gewesen. Ich war da nie so mit befasst.
Meine Liebe, ganz kurzer Exkurs. Beate Use war Testpilotin damals bei der Wehrmacht und im Zweiten Weltkrieg hat sie Flugzeuge überführt. Also Flugzeuge, die abgeschossen wurden, wurden repariert und sie hat die zurückgeflogen und war eine hoch anerkannte Pilotin. Nur deswegen habe ich das gesagt. Also das andere, was später in Flensburg war, war nicht mein Thema, sondern dass sie eine anerkannte Pilotin war. Entschuldige bitte dann meine Unterbrechung.
Es gab eine Menge berühmte Frauen in der Luftfahrt. Ich dachte, ich kenne sie alle. Beate Use gehörte bisher nicht dazu. Okay. Echte Bildungslücke. Also vielleicht aber auch Männer- und Frauentypisch. Wer weiß.
Da kommen wir ja noch zu. Okay.
Also mit Berufspilot war nichts, ne? Weil die Lufthansa hat damals sich eine Sondergenehmigung besorgt. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja ein paar Jahre vorher beschlossen, dass Frauen grundsätzlich alle Berufe offen zu stehen haben. Und die Lufthansa hatte für 5 Jahre, habe ich in Erinnerung, eine Ausnahmegenehmigung, denn Achtung, Frauen können schwanger werden. Es könnte sein, dass diese teure Ausbildung sich nicht rentiert. Also blieb eigentlich nichts als die Entscheidung zu sagen, okay, dann ist Fliegen mein Hobby, aber ich studiere Flugzeugbau. Das war der Hintergrund.
Interessant. Und dann, welches Jahr reden wir denn? Wann hast du, wenn ich das fragen darf, welche Dekade reden wir?
Nee, wir können das Jahr schon nennen. Also das ist ja ein relativ offenes Geheimnis. Das war 1976, habe ich an der RWTH Aachen angefangen.
Und du warst wahrscheinlich alleine auf weiter Flur, viele Jungs und Männer.
Nein, wir waren mindestens 10 unter 1000, circa 1000 Studenten. Das Audimax in Aachen, wer das kennt, damals zumindest, es war riesig und es war so voll, dass die Studenten auf den Treppen saßen.
Und du warst eine von 10 Frauen?
Circa. Ich habe sie nicht durchgezählt, aber Größenordnung 10 und ja, viel mehr waren es nicht. Und die Studenten waren davon so fasziniert, dass wenn man als Frau zu spät kommen war normal und man es wagte, unten reinzugehen in diesen gigantischen Hörsaal, dann pfiff der ganze Hörsaal und der Professor war beleidigt. Und damals gab es einen Professor von der Ostensacken, Fachgebiet Zweiradtechnik, der sagte dann, nicht nur, er hat auch technisches Zeichnen gehabt. Er sagte, meine Herren, Sie würden auch pfeifen, wenn man hier ein Damenfahrrad durchschiebt. Das war nicht ganz falsch.
Ist das lustig. Und wie, also ich habe das ja vorhin so mit Lego und Playmobil gesagt, ich bin überhaupt kein technischer Typ. Wir sind beide Piloten oder wir haben beide eine Faszination fürs Fliegen, um das nochmal so zu sagen, aber ich bin überhaupt nicht technisch orientiert, das interessiert mich überhaupt nicht und ich würde wahrscheinlich eine mittlere Lebenskrise kriegen, wenn ich an der RWTH hätte studieren müssen, so Technikkram, das verstehe ich alles überhaupt nicht. Wie ging dir das denn da, wie 76, eine 10 Frauen von 1000 und dann ist da die junge Marei, die sich da durchkämpfen muss und Was gab es da für Erlebnisse? Weil ich kann mir das so überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute ist ja Mint eine andere Nummer geworden, hoffe ich mal. Aber wir reden ja hier 50 Jahre zurück, genau 50 Jahre zurück. Was war so das Eindrücklichste, was du da erlebt hast? Und wie hast du es geschafft, dich da durchzusetzen?
Also Studium lief ja anders noch als heute. Ne? Das gab's, Gruppenarbeiten waren nicht verbreitet oder gar nicht existent. Gemeinsame Präsentationen, was Studenten heute häufig machen und an privaten Hochschulen fast nur noch, ist mein Eindruck, gab es auch nicht, sondern du hast den Stoff lernen müssen. Mhm. Und das ist im Maschinenbau nicht einfach gewesen, sicherlich heute auch nicht. Und das Vordiplom hat gesiebt. Das war so ein Faktor fast 50%. Mittlere Studiendauer lag bei 16 Semestern. Mhm. Da hattest du auch zu tun, zu arbeiten, ganz ehrlich gesagt. Im Fachstudium nach dem Vordiplom wurde es dann ein bisschen kleiner. Da waren wir noch 40, 45 Studenten. Und also ich musste gucken, dass ich da durchkomme. Ne? Ich habe von BAföG studiert. Da ist dann klar eine Grenze vorgegeben. Mhm. Das war bei mir nicht geprägt von vielen Partys. Erstens, weil ich kein Partygirl bin, war, nie werde. Aber auch, weil Aachen noch sehr geprägt war durch auch sowas wie studentische Verbindungen, schlagende Verbindungen, ähnliches. Und spätestens, als ich nach dem Vordiplom verstanden habe, dass wir gemeinsam gelernt haben in einer Gruppe für Mechanik, eine der schwierigeren, größeren Prüfungen, die über zwei Semester gehen, und meine Mitstudenten alle erstaunlich gute Noten hatten und ich dann nachher verstanden habe, warum sie denn am Abend unserer letzten Vorbereitung zusammenblieben und ich als Einzige gegangen bin. Tja, einer der Assistenten des Lehrstuhls war Mitglied einer der schlagenden Verbindungen.
Das heißt,
also, und die Begründung, weshalb ich die Aufgaben vorher nicht erfahren habe, war, ich wäre ja eine Frau. Man könnte mir nicht trauen.
Das heißt, da haben wir schon mal den ersten Stich ins Herz gekriegt, ne?
Also, ich habe das nicht verstanden. Ehrlich gesagt, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um nachher zu verstehen, dass dabei sein, gut sein, mitmachen, über dieselben Witze lachen, nicht heißt, dass du dann, wenn es wichtige Entscheidungen gibt, später Positionen und Jobs gibt, dass du dann da gleich behandelt wirst. Das hat bestimmt 15 Jahre noch gedauert. Mhm. Aber was ich damit sagen will, Studium war hochinteressant. Mhm. Ich habe mit Leidenschaft einen Motor auseinandergenommen. War eine der besten Erfahrungen im Studium überhaupt. Mhm. Ich habe meinem Prof im Flugmechanik die Tafel gewischt, weil das gab Geld und die Vorlesung musste ich sowieso besuchen. Und 40 Studenten hinter mir haben sich totgelacht, weil ich musste ihnen ja deinen Rücken zuwenden. Ne? Du kennst diese großen grünen Tafeln, die man rauf und runter geschoben hat.
Ja,
ne?
Klar, kenne
also,
ich.
Das macht echt Freude. Nein, das Studium war eine schöne Zeit. Mhm. Ich habe die Zeit nicht so nutzen können zum Fliegen, wie ich wollte, weil ich ja fertig werden musste.
Na ja, klar.
Also war nichts mit Ackerflieg, die studentische Fluggruppe in Aachen, das
ging nicht.
Hätte gehießen 200 Werkstattstunden im Wintersemester und dann studierst du 20 Semester.
Ja, verstanden.
Und nicht 12 oder 11.
Und dann sind wir auf einmal Anfang der 80er Jahre. Ich war dann noch ein Teenager. Ich bin 1970 geboren, um das auch mal hier zu sagen. Anfang der 80er Jahre bist du mit deinem Studium fertig. Und wie ging es denn dann weiter? Du hast jetzt noch promoviert, wenn ich das richtig weiß, ne?
Ja, am Ende des Studiums hatte ich ja eine besondere Herausforderung. Ne? Ich hatte jetzt fertig studiert und auch mit ganz passablen Noten und habe dann realisiert, erstens habe ich die falsche Hochschule gewählt. Ich wollte ja lernen, wie man Flugzeuge baut. Das lernst du aber an der FH und nicht an der RWTH. Da lernst du die Theorie, Aerodynamik mit Fourier rein. Da baust du kein Flugzeug mit. Und zum anderen war ich ja bei Airbus gewesen, 8 Wochen Fachpraktikum machen und habe wirklich konstruiert in Finkenwerder und der Superguppi beim Reinschweben zugeguckt in der Mittagspause.
Cool.
Aber Airbus war damals ein Subventionsflieger, nie wettbewerbsfähig mit Boeing, hat man gedacht. Und die Franzosen hatten das Sagen und die Deutschen überhaupt nicht.
Okay.
Ja, was machst du denn jetzt mit dem kompletten Studium und weißt gar nicht, wo du überhaupt in Deutschland damit arbeiten willst?
Ei, okay, fies.
Das war dumm oder was hat dir denn sonst noch Spaß gemacht? Und da gab es sowas wie Betriebsorganisation. Mhm. Eigentlich das unbeliebteste Fach, weil war ja nicht Technik. Aber das hat mich irgendwie gecatcht. Mhm. Und die hatten eine Stelle für einen freien Mitarbeiter, sehr selten an der RWTH. Das ist auch ein Forschungsinstitut an der RWTH mit mehr Freiheiten. Mhm. Da bin ich heute noch im Forschungsbeirat.
Cool.
Und eigentlich wollte ich nur für 3-4 Monate ein Logistikprojekt machen.
Mhm.
Ja. Und habe mich dann nachher überreden lassen. Und das ist typisch, das hat sich nachher durchgezogen. Ich wollte ja gar nicht promovieren.
Okay.
Ich dachte auch, das kann ich gar nicht.
Ah.
Und erst als dann die Kollegen sagten, ja, sag mal, du bist schon hier. Wir haben eine freie Stelle in 2 Monaten. Warum willst du nicht promovieren? So, weiß ich nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht. Ja, hat sich ergeben und dann sogar sehr gut ergeben.
Schön. Schön. Ja, das finde ich ja ganz interessant. Umwege schärfen die Ortskenntnis manchmal, ne? Und ich glaube, ich habe das schon an anderer Stelle öfter mal gesagt, ich glaube, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, ist ein Zweiklang, Chancen sehen und Chancen ergreifen. Und das offensichtlich verbindet uns beide. Okay, frisch promoviert. Frau Dr. Marei Strack, meine Herren, Anfang der 80er. Wahrscheinlich auch wieder die einzige Frau unter den ganzen alten Jungs da, oder?
Ja, wenn ich jetzt sage, das war eine ähnliche Situation, blamiere ich mich ja fast, ne?
Ach Quatsch, nein, es gibt keine Blamagen. Wir sind...
Doch, in gewisser Weise schon. Denn normal ist ja, dass du dann weißt, was du willst. Und die Mehrzahl meiner Kollegen wollte, ja, keine Ahnung, Werkleiter bei Porsche werden, wollte in Stuttgart arbeiten, wollte zu BMW oder zu irgendeiner namhaften deutschen Maschinenbaufirma wie Trumpf oder sonst was. Und das Abschlussgespräch im Institut mit dem Geschäftsführer war immer gleich. Bevor der einem viel Glück gewünscht hat, hat er immer gefragt, wo sehen Sie sich in 5 und wo in 15 Jahren? Und ich wusste, die Frage kommt. Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Spätestens an der Stelle war er davon überzeugt, dass Frauen in diesem Job nichts verloren haben. Und ich hab das sogar verstanden. Aber ich hatte keinen Plan. Im Nachhinein war es ein Segen. Und ich hatte über Fertigungssteuerung mit Leitständen promoviert und dann so ein Jahr recht viele Vorträge gehalten, Seminare gehalten und dann einen gewissen Bekanntheitsgrad in diesem Bereich in Deutschland erreicht. War angesprochen worden von einer kleinen Unternehmensberatung. Es war überhaupt nicht mein Plan, aber das klang cool. Das Angebot war gut. Und Düsseldorf von Aachen auch aus noch so gerade erreichbar. Die Kunden natürlich, wo auch immer, ne? Wolfsburg oder Stadtlohn oder sonst wo. Also habe ich das angenommen. Und so bin ich in Unternehmensberatung gekommen, aber nicht bei den Großen, sondern bewusst bei einer Kleinen. Und das war genau das Richtige.
Kinder waren noch nicht an der Front, die waren noch nicht da, ne?
Kinder waren garantiert nicht nur nicht da, sondern absolut nicht auf dem Plan.
Umwege schärfen die Ortskenntnis, ne?
Ich war ganz klar an der Stelle, Kinder, nein. Ich habe auch nicht zu denen gehört, die mit Begeisterung sich auf kleine Kinder stürzen oder in fremder Leute Kinderwägen reingucken. Und meine Kollegen am Institut fanden es zum Brüllen komisch, wenn man sich irgendwo traf, zum Beispiel bei unserem Kollegen in Belgien, der viele süße Kinder hatte, recht anstrengend. Wir haben sie Powerpacks genannt. Und das Jüngste hat man dann mir auf den Schoß gesetzt und du ahnst es, was passiert?
Ist runtergefallen.
Es kräht. Nein. Ganz so schlimm, was nicht. Es kräht natürlich, fühlte sich sichtlich unwohl, was völlig normal ist für kleinste Kinder, wenn sie bei völlig fremden Leuten sitzen. Aber natürlich ein weiterer Beweis dafür, dass ich also noch nicht mal Kinder kann. Ja. Nein, Kinder waren, also in dem Moment war Karriere, Unabhängigkeit, Geld verdienen, vor allen Dingen auch damals schon interessante Dinge bearbeiten. Das war etwas, was mich da schon eigentlich getrieben hat. Dinge machen, die, ja, ich spannend finde, die neu sind, wo man, heute würde man sagen, was bewegen. Das wäre jetzt nicht das Wording der Anfang der 80er, aber ungefähr.
Kleinere Unternehmensberatung, erste Schritte nach dem Studium, Frau Dr. Marei Strack, sich beweisen, Karriere machen. Und dann ging es weiter zu Babcock oder habe ich das falsch im Kopf?
Na, da fehlt noch ein kleiner Zwischenschritt. Bei der Unternehmensberatung war irgendwann klar, dass der Inhaber und alleinige Chef keine Partner aufnehmen will. Und ich habe gesagt, das wird das Ende der Unternehmensberatung, aber ich gehe vielleicht vorher. Und habe ein Angebot angenommen, nach Wuppertal zu gehen, zur Quante AG. Denn es war jetzt langsam auch Zeit, Führungserfahrung zu sammeln. Und das sollte werden Bereichsleitung Materialwirtschaft. Und als ich an meinem ersten Arbeitstag da ankam, gab es eine kleine Veränderung. Zur Materialwirtschaft gehörte die Arbeitsvorbereitung, die Läger und der Einkauf. Nun hatte aber der Einkaufsleiter kurz vorher einen Herzinfarkt erlitten. Daraufhin hat man dann im Vorstand gesagt, naja, also der Einkaufsleiter mit dem Herzinfarkt, der Arbeitsvorbereitungsleiter um die 60. Das können wir doch denen nicht zumuten, sie einer vergleichsweise jungen, Anfang 30-jährigen Frau zu unterstellen. Die muss doch erstmal beweisen, dass sie das kann. Ein spannender Einstieg.
Okay.
Aber trotzdem, sag ich mal, hat es gereicht, um dann nachher mit doppelter Bereichsleitung und Prokura mich 5 Jahre später da wieder zu verabschieden. Und ich habe führen gelernt, in sehr spannender Form. Zum Schluss gehörte mir auch noch die IT, die, wir erinnern uns, damals noch EDV hieß.
Richtig.
Und das war ein total spannender Punkt, weil wir waren der erste Outsourcing-Fall der IBM, also einer der ersten großen Fälle, also ich glaube nach einem Schuhhersteller, der sein Rechenzentrum an IBM abgibt und nur noch die Anwendungsprogrammierung behält. Das war die Zeit der Bänder, die nachts eingelegt wurden für den großen Batchlauf. Ne? Und ja, daraufhin hat man den EDV-Leiter freigesetzt, man brauchte ihn nicht mehr und hat gesagt, diese renitente Frau, die größte Kundin der IT, die soll dann den Rest mal machen. Und ich habe gesagt, nö, kann ich nicht. IBM 38-Schlag mich tot? Keine Ahnung. Ich verstehe doch davon nichts, das kann ich nicht. Und er hat gesagt, das ist uns egal. Also hatte ich nachher zwei Chefs und habe etwas Gravierendes gelernt. Wie führe ich Menschen, von deren Arbeit ich nicht so viel verstehe, dass ich wie vorher ihnen ihren Job erklären kann?
Genau.
Das klingt jetzt banal.
Nee.
Das ist nämlich Führung, aber für mich war das eine Riesenhürde und ehrlich gesagt habe ich da mein Handwerkszeug gelernt, mich zu konzentrieren auf Führungsarbeit und eigentlich ist das, was man so als Servant Leadership bezeichnen könnte, dort entstanden. Was kann ich gestalten, damit meine Leute ihren Job optimal machen können?
Du triffst da bei mir den Nagel auf den Kopf. Ich meine, als alter Personalchef ist Führung ja immer ein Thema bei mir gewesen und ich halte mich, das habe ich auch schon mal öfter gesagt, gar nicht für so eine gute Führungskraft oder ich war nicht so eine gute Führungskraft, wie ich immer gedacht hatte, als ich noch führte. Führung ist das Herz, da bin ich wirklich bei dir. Was ich bis jetzt gerade so ein bisschen spannend finde, Marei, ist so ein bisschen der Widerspruch, das ist ein paar Mal gekommen bei dir. Ich kenne dich ja schon als eine sehr starke Frau, eine sehr starke Persönlichkeit mit einem starken Willen und einer starken Durchsetzung und einer starken Idee, wo es hingeht. Du hast so diese renitente Frau, du hast dich gerade selber als renitent beschrieben, das war dein Wort, ich habe es nur wiederholt gerade. Und zugleich auf der anderen Seite dieses Pols kam ein paar Mal jetzt in den letzten paar Minuten, das kann ich nicht, das will ich nicht, das traue ich mir nicht zu, wieso ich, so dieses, ich nenne das mal so ein bisschen pauschal, dieses Frauending, sich das nicht zuzutrauen, ne? Marei, du nickst. Und dann aus diesem Widerspruch dann diese Führung zu lernen, das finde ich total spannend, wie aus These, Antithese, Synthese was rauskommt. Und da scheinst du ja ein ganz gutes Beispiel zu sein.
Ja, aber es ist anstrengend.
Ja,
das
klar.
Das ist anstrengend. Heute hat sowas ja einen Namen, den ich also ungerne zitiere, aber er ist ja in Social Media präsent, vor allen Dingen für junge Menschen, das Imposter-Syndrom. Ich glaube, es ist eine Erfindung der Social Media oder irgendwelcher Self-Development.
Was ist denn das? Erklär das nochmal.
Dass du immer meinst, du bist zu schlecht, du bist schlechter als andere.
Ja, genau. Ja?
Es ist tatsächlich ein bisschen ein Frauenthema und ich habe noch etliche Jahre später erst verstanden, dass dieses Thema, sich selbst verkaufen zu können, etwas war, was ich eigentlich nie konnte. Es ist übrigens etwas, was ich bis heute ungerne tue oder am besten nicht kann.
Ja.
Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Und das ist auch der interessante Unterschied zwischen einer Corporate Career. Das wird im nächsten Job eigentlich noch, also in meinem letzten Corporate Job noch viel deutlicher. Aber diese IT-Nummer war schon der Anfang, Dinge machen zu müssen, die die Situation erfordert. Das ist etwas, womit du dich qualifizierst für die Karriere in einem Unternehmen. Dass du, egal wie die Lage ist, das Unternehmen braucht jemanden, der etwas tut, was kein anderer will, das aber lebenswichtig ist. Und dann machst du das und dann machst du das noch viel besser. Und das habe ich an mehreren Stellen hervorragend hingekriegt. Aber ich habe nie vorher meinen Hut dafür in den Ring geworfen. Und im Nachhinein denke ich, hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn du selber sagst, und das kennst du ja aus unserer Branche, im Interim-Management, musst du den Beauty-Contest bestehen. Du musst sagen, hier, ich bin der Größte und Geilste und überhaupt. Ne? Und ich sage mal, es gibt halt Unterschiede. Frag einen Mann und frag eine Frau. Der Mann sagt, er versteht gar nicht das Problem. Aber natürlich kann ich das. Ja? Die Frau sagt dir, also nicht nur die viele, ich sage dir sofort, was meine ich, könnte mir fehlen? Was habe ich eventuell nicht genug? Was müsste ich noch lernen? Was könnte mich da beeinträchtigen? Und das Mindset abzulegen ist schwierig, beziehungsweise bei mir kaum möglich. Also das mit dem Selbstverkaufen ist schwierig. Und der Vorteil in so einer Karrieresituation in meinem Unternehmen ist, das machen dann andere. Und dann kannst du dir ja einreden, dass du das gar nicht machen wolltest. Eine Niederlage ist ja dann nicht so schlimm.
Ja, ich verstehe.
Aber klipp und klar, ich habe eigentlich immer drauf geachtet und das hat auch eigentlich immer geklappt. Ich war immer besser als gefordert und besser, als ich es mir je zugetraut hätte. Und die Sache mit dem Institut da am Anfang, 15 Jahre, wo stehen Sie? Also wenn ich jetzt gesagt hätte, Werkleiter in einem mittleren deutschen Maschinenbauunternehmen, Das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich bin viel, viel, viel weiter gekommen, als meine Fantasie damals es je zugelassen hätte. Mit anderen Worten, ein Ziel kann auch einengen.
Ja, das stimmt. Ja klar, wenn du das, ja, bin ich bei dir. Deutsche Babcock, dein letzter Corporate Job, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das habe ich richtig im Kopf, ne?
Yes, genau sowas.
Wann kamen denn die Kinder?
Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Aber ich sag mal, er ist ein offenes Geheimnis in dieser Familie. Von daher kann ich da auch offen drüber reden.
Okay.
Kinder waren ja nicht geplant.
Keine
aber
Ahnung.
Ich habe bei der deutschen Babcock in irgendeiner Phase den Job bekommen, Unternehmen zu verkaufen, weil wir kurz vor der Insolvenz standen und innerhalb relativ kurzer Zeit einen 600 Millionen D-Mark Kredit an die Deutsche Bank zurückzahlen mussten. Da fiel der Entschluss, alles zu verkaufen, was nicht Core-Kompetenz ist. Und da es keine M&A-Abteilung gab, hieß es, wer macht das in der Runde? Sie. Und ich habe gesagt, wie ich. Die Ingenieure, die keine Bilanz lesen kann, das macht nichts, hieß es. Und das machte tatsächlich nichts, denn es gab also immer eine Investmentbank und einen von Deutschlands führenden Wirtschaftsjuristen dabei. Es gab die eigenen Leute aus dem Rechts- und Finanzwesen. Ich habe also Unternehmensverkaufsverhandlungen geführt mit eigentlich allen Investmentbanken, die es damals noch gab.
Weil jetzt verstehe ich auch, warum du so ein breites Kreuz hast, Marei, weil wie nochmal, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich habe dich erlebt als eine sehr starke Frau. Jetzt verstehe ich, wo das herkommt, das wusste ich gar nicht.
Das war ganz dünnes Eis, Tommy, das war ganz dünnes Eis, denn ich konnte, und das ist kein Scherz, ich bin einmal nach Chicago geflogen, um mit Milton Bradley über den Verkauf von Flender, des Flender-Konzerns, also es war ein Teilkonzern der Deutschen Babcock, zu reden. Hatte den geilsten Platz für einen Flieger, den man sich vorstellen kann, erste Reihe, 747, jetzt nicht oben First Class, sondern unten wirklich die erste Reihe, wo dann auch die Fenster nach vorne sind.
Boah.
Und ich habe den ganzen Flug über versucht, diese englische Bilanz zu verstehen und die zweite Seite gesucht. Jetzt oute ich mich wirklich, das ist kaum vorstellbar, denn da war ich ja nun, ich war Senior Vice President der Deutschen Babcock und hatte nicht verstanden, dass eine englische Bilanz nur eine Seite hat. Jetzt war ich ja nicht als Bilanzanalytiker eingestellt und wir leben in einer anderen Zeit. Ne?
Ja,
das war Mitte der 90er. Ne? Das ist, und im Maschinenbaustudium gab es damals keine Wirtschaftsgeschichten. Ne?
Ja, klar.
Das war hochspannend, extrem adrenalingetrieben. Und da ich keine Ahnung hatte von den Fachdingen, musste ich das erstens immer verbergen. Aber ich habe auch ziemlich intensiv unsere Forderungen nach oben geschraubt und mit dem CEO die Vereinbarung, er ist nicht erreichbar. Prinzipiell für keinen potenziellen Käufer erreichbar, weil der wäre viel schneller eingeknickt als ich. Auch was ich raus will, ist, es war eine tolle Zeit. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Manche Verkaufsverhandlungen gingen bis 3 Uhr morgens und ja, ich war eigentlich völlig überlastet, aber du kannst von Adrenalin eine Weile leben. Und irgendwann ist ein großer Deal geplatzt. An einem Gremienvorbehalt des Aufsichtsrats des Käufers. Und es ging mir richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht. Um das kurz zu machen, was ich nicht verstanden hatte, ist, dass ich bereits in der 12. Woche schwanger war.
Also die Hormone sind reingekickt.
Also es waren halt die Beschwerden, die man so haben kann, wenn man, ne, da, und so ist das entstanden. Und das war nicht der Plan und hat vieles über den Haufen geworfen. Und auch noch sehr spannende Entscheidungen nach sich gezogen, aber so ist das entstanden.
Und, da kam
und wie ich immer sage, nicht geplant, aber höchst willkommen.
Das ist ein schönes Wording und das ist dann Max, den ich auch kennengelernt habe, oder, der dann kam.
Max hast du nicht kennengelernt?
Ich habe Moritz kennengelernt.
Denn beim Kongress hast du, du siehst ja Max und Moritz, ne?
Ja, richtig.
Hast du Moritz kennengelernt.
Ah, okay, das ist der Zweitgeborene.
Genau.
Und dann kam noch deine Tochter später als Dritte. Okay, ich verstehe das. Und dann war Marei schwanger, und dann hast du dann nach und nach die Kinder bekommen. Du hast dann wahrscheinlich nicht weitergearbeitet, sondern hast erstmal eine Zeit lang dich auf das Muttersein konzentriert.
Nein,
oder?
Das war auch nicht der Plan, Tommy.
Oh, okay.
Als ich meinem CEO gestanden habe oder gestehen musste am nächsten Tag, sagte er erstmal völlig entsetzt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Dann hat er mir sehr, ich glaube, sehr ernst gemeint, auch gratuliert, denn er war Vater von 4 Kindern.
Das ist aber toll, ist auch ungewöhnlich. 90er Jahre, eine Führungsfrau fällt aus, weil sie schwanger ist. Normalerweise kriegst du die gelbe Karte, wenn du Pech hast. Ne?
Nein. Also das war, da er mich ja kannte und ich auch der Meinung war, also bitte, ne, ich war damals in der Phase, das ist ja der Goldfischteich so einer Holding, eines Großkonzerns, wo du dir deinen nächsten Job aussuchst. Und es waren 4 im Gespräch. Mhm. 4-mal die erste Ebene, 2-mal Vorstand in börsennotierten AGs, 2-mal Geschäftsführung.
Wow.
Und ich hatte die freie Wahl zwischen einem dieser Unternehmen.
Mhm.
Und hätte mir für meinen Wiedereinstieg nach spätestens 6 Monaten dann in einer dieser Töchter aussuchen können, wo ich hin wollte. So zumindest hat sich das zwischen uns beiden dargestellt.
Mhm.
Das ist dann leider anders gekommen, weil eine Woche vor Beginn meines Mutterschutzes hat der Aufsichtsrat sich entschlossen, ihn sehr kurzfristig von seinen Pflichten zu entbinden.
Schade.
Und das war, ich sag mal, weißt du, Tommy, das war in vielerlei Beziehungen blöd. Erstens war ich der Meinung, wir haben die Kurve gekriegt, wir hätten diesen Konzern saniert, der, kleiner Spoiler, wenige Jahre später dann leider doch den Bach untergegangen ist. Und ich meine, das hätte man verhindern können. Aber vor allen Dingen hat es für mich bedeutet, dass mein Netzwerk jetzt kaputt ist.
Ja,
also das, was ich mir da aufgebaut hatte,
genau.
Die 200 Führungskräfte des Konzerns sind entlassen worden vom Nachfolger, der da wirklich offensichtlich einen ganz klaren Cut machen wollte. Und für mich war das, hat mich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich in Zukunft machen will.
Mhm.
Also eigentlich ein wichtiger Punkt und im Nachhinein bin ich Gott froh über eine Entscheidung, die ich sehr schnell getroffen habe damals. Ich war ja komplett geschockt, als ich verstanden habe, ich bin schwanger. Das war ungefähr das, was nie hätte passieren sollen. Und dann habe ich aber sehr schnell realisiert, dass ich ein Kind mit 39 kriegen könnte. Und wie viele Frauen, wir denken jetzt nochmal zurück, das war 96, 97. Heute hat sich das ein bisschen verschoben. Damals haben Frauen tatsächlich deutlich früher Kinder bekommen als heute.
Ja, klar.
Und wie viele Frauen würden sich wünschen und alles dafür geben, in dem Alter ein Kind zu bekommen?
Aber
Maria,
dass
ich gedacht habe.
Ja, sorry, dass ich gedacht habe.
Dass ich gedacht habe, ich sollte die Entscheidung gründlich überdenken gegen ein Kind, weil eigentlich ist das ein Geschenk, auch wenn es nie zur Lebensplanung dazugehört hat.
Hm.
Und du ahnst nicht, wie häufig, manchmal sage ich fast täglich, ich gedacht habe, Gott sei Dank habe ich damals die richtige Entscheidung getroffen, denn wenn ich mich anders entschieden hätte, wäre meine Karriere möglicherweise ein halbes Jahr später sowieso zu Ende gewesen mit der Entlassung des CEOs. Also ne, wenn ich gesagt hätte, Karriere über alles, die wäre, das kann man zumindest nicht ausschließen, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte die sich massiv verändert und vielleicht hätte ich an diesen Erfolg nie wieder anknüpfen können. Denn als Frau in dieser Region, natürlich die einzige im ganzen Konzern in diesem Level, das hätte sich vielleicht gar nicht weiter fortgesetzt. Also ich bin heute noch froh über diese Entscheidung.
Und fantastische Kinder, die ich da ja zumindest 2 davon kennengelernt habe.
Meine 3 größten Erfolge haben Vornamen, Tommy.
Ja. Sehr schöner Satz. Und deine Kinder werden mit Stolz das hier hören und ihre Mutter feiern, dass sie das so formuliert. Was mir gar nicht klar war, ist, dass du ja, also 90er Jahre, heute ist kein Problem mit 45 oder mit 50 noch Kinder zu kriegen. Damals eine ganz andere Zeit. Das erste Kind mit 39, die anderen beiden kamen später und dann warst du in den 40ern. Das wusste ich gar nicht und das finde ich auch sehr beeindruckend und auch erwähnenswert nochmal. Marei, super spannend. Kinder, brauchen jetzt gar nicht so viel über die Erziehungszeit und die Elternzeit dann zu sprechen. Das war jetzt sozusagen, ja, dieses sozusagen ist echt ein fürchterliches Füllwort. Ich streiche das bitte. Umwege schärfen die Ortskenntnis. Das ist das, was ich schon mal sagte. Erziehungszeit, 3 Kinder. Und dann hast du als Interim-Managerin gearbeitet. Auch was du da gemacht hast, will ich auch gar nicht so viel wissen, ehrlicherweise. Was mich interessiert jetzt und wo ich gerne mit dir noch mal ein bisschen länger drüber sprechen würde, ist zum einen noch mal diese Frauengeschichte. Wie stehst du zu einer Frauenquote? Grundsätzlich, das Thema haben wir vorhin vergessen. Das will ich von dir wissen. Was hältst du von einer Frauenquote? Und dann möchte ich mit dir über die DDIM sprechen, die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management, wo du seit Ende 2012 die Vorstandsvorsitzende bist. Und dann möchte ich von dir gerne nochmal wissen, ob du dich an unsere erste Begegnung erinnerst. Das waren jetzt 3 Fragen und du kannst dir aussuchen, wie du anfängst. Marei denkt nach, das ist gut.
Ja, wie soll ich damit anfangen? Also du willst nichts über Interim-Management von mir selber wissen, habe ich verstanden?
Genau. Du warst eine super Interim-Managerin, aber das können wir überspringen.
Nein, das können wir auch problemlos überspringen. Dann sagen wir mal, du willst wissen, wie ich an den Vorstandsvorsitz der DDIM gekommen bin.
Warum
ich dich
das
da
gemacht
richtig
hast?
Ja, das war wieder mal keine freiwillige Entscheidung von mir. Vielleicht, das können wir tatsächlich abkürzen. Ja,
okay. Dann
ich bin
los.
2006, glaube ich, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, in die DDIM eingetreten.
Mhm.
eine denkwürdige Mitgliederversammlung, in der ich so das Bauchgefühl hatte, und auf Bauchgefühl höre ich gerne, also Bauchgefühl, Intuition ist ja immer eine Mischung aus Erfahrung und Beobachtungsgabe oder sowas Ähnlichem, dass es eine gewisse Dissonanz gab zwischen dem, was der Vorstand des Vereins tat und dem, was manche Mitglieder wollten. Mhm. Das hat sich mir bei der allerersten Mitgliederversammlung eigentlich schon mitgeteilt. Und das ist in den Folgejahren dann durchaus an der einen oder anderen Stelle gewachsen. Und 2012 waren wir in einer Phase, wo es sich tatsächlich an einigen Stellen Widerstand regte über eine Änderung, die DDM, die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management, war 2006 verändert worden in einen Verband von Providern und Managern. Das war ein gravierender Schritt. Mhm. Der auch dazu geführt hat, dass er anders geführt wurde und dass die Politik anders, also interne Politik, die Ausrichtung des Verbandes sich geändert hatte. Und da war eine gewisse Unzufriedenheit. Und es gab dann eine Phase, wo eine Gruppe gesagt hatte, wir wollen das ändern. Wir wollen einen neuen Vorstand. Wir wollen einen Vorstand, der uns besser repräsentiert. Und die suchten praktisch Gegenkandidaten und haben mich angesprochen. Und damals habe ich gesagt, also Leute, mich kennt keiner, ich kann das nicht, ich kann das überhaupt nicht.
Ja, das, ne?
Ich habe
vom
Verband,
Muster,
keine Ahnung, ja, ja. Marketing und Presse und sowas, Internet kann ich nicht. Ja. Aber ist mal so, wenn das euch hilft, ich finde es valide, hier mal eine Veränderung durchzuführen und die Interessen der Manager mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja, von mir aus lasse ich mich aufstellen. Mhm. Ja, und dann passierte das, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich bin nach Berlin geflogen mit nur einem Hinflugticket, weil ich dachte, ich lande eine krachende Niederlage. Aha. Und fliege dann etwas frustriert abends wieder zurück. Und plötzlich war ich unter den Kandidaten, die da gewählt worden waren. Und das war noch die Zeit, in der man untereinander besprach, wer den Vorsitz machen würde. Das ist heute anders. Das haben wir satzungstechnisch mittlerweile anders geregelt, weil es, glaube ich, auch sinnvoll ist. Mhm. Ja, und bei der ersten Vorstandssitzung, die sehr lange gedauert hat, hat sich dann herausgestellt, dass es keinen anderen gibt, der jetzt mehrheitsfähig ist. Und das ist auch interessant gewesen, denn ich glaube, es gab mehrere Seiten, die dachten, dass, wenn ich das mache, ich das kleinste Übel bin, weil man mich am besten steuern könnte.
Das ist ja auch interessant. Da wird man mal wieder unterschätzt. Da wird Frau mal wieder unterschätzt. Die kriegen wir schon irgendwie gesteuert. Okay.
Das Wort Marionette hat irgendwann die Runde gemacht, aber ich glaube, da haben sich einige Leute gründlich verkalkuliert. Aber ich hatte auch gewaltigen Respekt, um das klar zu sagen. Ne? Mhm. Ich habe es gemacht, weil es keine andere Einigungsmöglichkeit gegeben hat. Mhm. Und ich hatte gehörig Manschetten, weil überhaupt keine Ahnung von der ganzen Thematik.
Mhm. Und das war jetzt, welches Jahr war das? 2012, oder?
Das war im Oktober 2012.
Und seitdem bist du die Chefin im Ring, du bist die Vorstandsvorsitzende der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management. Ich habe das vorhin ein bisschen gehuddelt für die Leute, die da keine Ahnung von haben, was das ist. Das ist ein Verband selbstständiger Interim Manager in Deutschland, eine Interessenvertretung und ein sehr schlagkräftiger Verband, der politisch aktiv ist in Berlin. Da werden wir gleich noch weiter mit Marei drüber sprechen. Ende 2012, seit 14 Jahren maßgeblich dabei, das Interim-Management in Deutschland mitzugestalten. Und das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen oder das kann man, glaube ich, gar nicht deutlich genug machen, was das für eine wichtige Rolle ist und was der Verband für eine wichtige Aufgabe übernimmt im Interim-Management, weil wir haben viele, viele verschiedene Sachen hier erlebt. Ich bin seit 2015 dabei mit dem Job, mit dem ich mein Geld verdiene. Und jetzt in diesem Zusammenhang nochmal die Frage an dich, kannst du dich an unsere erste Begegnung erinnern?
Die werde ich bestimmt nicht vergessen, weil sie gehört zu den peinlichsten meines Lebens.
Oh Gott.
Wir waren verabredet in einer, soweit ich mich da jetzt erinnere, ich denke, es war die erste, in einer Anwaltskanzlei in Düsseldorf am Marktplatz.
In Neuss am Marktplatz.
In Neuss, wie komme ich auf Düsseldorf? Ich habe den Marktplatz vor Augen, natürlich, in Neuss am Marktplatz. Und ich habe das Auto geparkt auf dem Wendersplatz vermutlich und bin losgerannt, als ein Wolkenbruch, wie ich ihn kaum jemals erlebt habe, über uns hereinbrach. Und ich hatte sowas Ähnliches wie eine helle Chino-Hose an. Ich bin in meinem Leben noch nicht so nass geworden. Die Hose klebte an den Beinen. Ich habe ausgesehen wie ein begossener Pudel, habe das gesamte Büro unter Wasser gesetzt und konnte mich ja auch nicht umziehen. Es war entsetzlich peinlich, ehrlich gesagt. Aber gut, so war das.
Oh, weißt du noch, worüber wir gesprochen haben?
Ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass du überlegt hast, nicht selber Interim Manager zu sein,
jawohl,
sondern eher Provider zu werden.
Genau. Und genauso war das, liebe Marei. Das war bei Gregor in seiner Anwaltskanzlei in Neuss über der Commerzbank. Ich hatte zu der Zeit als Anwalt gearbeitet und als Interim-Manager. Und ich hatte eine neue Idee, Dinge zu verändern. Umwege schärfen die Ortskenntnis. Da sind wir wieder das bei dem, was uns verbindet. Und wir sind bei dem, was uns verbindet, dass du extrem gut darin bist, liebe Marei, Chancen zu sehen und Menschen zu finden, die für eine gemeinsame Sache was tun. Also du bist ja auch ein Fuchs, ne? Du machst das ja nicht irgendwie aus Langeweile. Du willst ja auch das, was dabei rauskommt. Und du siehst Dinge, die andere vielleicht nicht sehen und steuerst das dann dahin. Das ist mir mehrfach schon aufgefallen und das ist mit Sicherheit auch ein Teil deines Lebenserfolges, dass du so bist. Denn der Hintergrund war, dass ich als Interim-Manager tätig war. Ich hatte dann gegründet, die Firma, die ich jetzt führe, als Provider in der Lebensmittelindustrie, nur in der Lebensmittelindustrie. Und du bist sofort wach geworden und sagst, Herr Schulz, dann werden Sie die Fachgruppe Food bei uns in der DDM revitalisieren, die dich gerade brach. Das machen sie und so können sie bei uns mitmachen. Und so sind wir zusammengekommen, so haben wir geplaudert und so war das eine absolute Win-Win-Situation für uns beide. Soweit ich mich erinnere, habe ich im Laufe der letzten Jahre viele Mitglieder für die DDM geworben, weil ich das für einen sehr guten Verband halte. Und die DDM hat mir natürlich am Anfang auch ein Netzwerk geboten und eine Heimat gegeben, um auch besser zu verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und das war 2014 oder 2015, als wir uns da getroffen haben. Und seitdem mag ich dich, seitdem habe ich dich irgendwie lieb und seitdem fühle ich mich dir total verbunden.
Ach Tommy, wie schön.
Also die Chancenseherin Marei Strack. Was hältst du von der Frauenquote?
Zwei Herzen in meiner Brust.
Okay.
Ich habe mich mit dem Thema früher sehr intensiv auseinandergesetzt. Das hatte auch einen klaren Grund, denn ich bin mehr oder weniger aus Zufall hineingerutscht in die erste Datenbank für qualifizierte Frauen für Aufsichtsräte, ein EU-Projekt, das damals der Verband damals hießen sie noch deutschen Unternehmerinnen, gewonnen hatte, also als Förderprojekt, diese Datenbank aufzubauen. Und ich war im ersten Seminar, das dafür veranstaltet wurde, um zu zeigen, es gibt qualifizierte Frauen, die so einen Job machen können. Dass ich in dieses Seminar aufgenommen wurde, das konntest du nicht kaufen, da musstest du dich für bewerben und dann gab es ein großes Auswahlgremium, unter anderem mit Brigitte Zypris und Leuten der Deutschen Börse. Und ja, das war schon spannend, hochklassiges Seminar von Pricewaterhouse, wo wir sehr viel gelernt haben. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, wer will denn eine Quotenfrau sein? Und ich glaube fest daran, dass es sehr viel Sinn macht, in übrigens nicht nur Aufsichtsräten, sondern vor allen Dingen Vorständen eine Quote zu haben. Es gibt eine schon ein paar Jahre alte Untersuchung von McKinsey, Women Matter, die nachgewiesen hat, dass Unternehmen, die eine gewisse Anzahl Frauen in ihren Führungsgremien haben, nachhaltiger, wirtschaftlich und finanzieller erfolgreich sind, insbesondere nach Krisen. Allerdings, Achtung, die eine Quotenfrau oder die eine Vorzeigefrau, tut's nicht, sondern man braucht einen Anteil von circa 30%.
Also du bist für eine Frauenquote.
Jein, ich bin selber, natürlich möchte ich keine Quotenfrau sein, ja. Und ich sehe auch Grenzen. Also eine Quote, erstens, es war ein kapitaler Fehler in meinen Augen, das mit den Aufsichtsräten einzuführen.
Bin ich bei dir.
Weshalb? Weil es natürlich einfacher war, das bei Aufsichtsräten durchzusetzen, dachte die Politik, als bei Vorständen. Aber ich erinnere mich an dieses Seminar dann nochmal, wo wir einen Abend hatten mit einem Aufsichtsrat in einer Düsseldorfer Altkneipe oder irgendwas. Im Übrigen, glaube ich auch.
Ja,
noch.
Kenne ich das Übrige.
Und
ja,
eine der Kolleginnen, die dabei waren, fragte dann diesen Aufsichtsrat, ja, sagen Sie mal, was ist denn aus Sicht des Aufsichtsrates selber da ein vernünftiges Mitglied? Was sollte man denn erfüllen? Von wem lassen sich denn und von wem lässt sich denn ein Vorstand am ehesten kontrollieren? Und der guckte so nach dem Motto, welche Frage stellen Sie mir denn da? Ich fand die Frage ganz clever,
ja, klar.
Bis die Antwort kam. Und dann habe ich gedacht, Leute, die hätte ich mir selber geben können. Ja, natürlich von ihresgleichen.
Ja,
also von Leuten, die ihre Arbeitswelt einschätzen können. Das heißt aber doch, wer ist denn im Aufsichtsrat? Ehemalige Vorstände.
Ja.
Meistens. Nicht nur. Können auch andere dran sein. Aber eine Frau, die diese Schritte übersprungen hat, die also die Ebenen darunter nicht kennengelernt hat aus eigenem Erleben, kann doch kaum einen Aufsichtsrat kontrollieren oder auch beraten. Und ich bin der Meinung, wieder Servant Leadership gilt auch für den Aufsichtsrat. Ich finde, diese amerikanische Idee der Non-Executive Directors, die ich ja auch bei meinen Verkaufsverhandlungen kennengelernt habe, denn das waren häufig die Verhandlungen geführt haben, finde ich sehr viel spannender als das Thema, was in Deutschland vorangetragen wird. Natürlich ist ein Corporate Governance Index wichtig. Ich habe mich aus dem Thema übrigens zurückgezogen vor einigen Jahren ganz bewusst, weil ich gesagt habe, für eine als Aufsichtsrat in einer börsennotierten AG sind einem die Hände recht gebunden. Außer dem Aufsichtsratsvorsitzenden kann ein einzelner Aufsichtsrat eigentlich auch noch nicht einmal weitere Informationen irgendwo aus dem Unternehmen bekommen. Und ich habe am Beispiel der deutschen Babcock damals gesehen, wie wir in der Holding uns die Hände gerungen haben und sehr, sehr gerne Möglichkeiten gesucht hätten, den Vorstand oder auch den Aufsichtsrat darüber zu informieren, dass wir gesehen haben, was im Hintergrund vor sich geht.
Marei, nochmal, ich nagel dich fest, du musst dich entscheiden, das ist jetzt schwarz oder weiß, entschuldige bitte, das ist nie schwarz oder weiß das Leben, aber ich möchte eine Antwort von dir haben. Bist du für oder gegen eine Frauenquote, wenn du dich entscheiden musst?
Wenn ich mich entscheiden kann, bin ich dafür. Ich sage dir auch warum, weil ich den Spruch glaube der ehemaligen Taz-Redakteurin, eine Gleichberechtigung ist erst dann erfolgt, wenn es genauso viele inkompetente Frauen in Führungspositionen gibt wie Männer.
Sehr gut. Und ich bin vollumfänglich deiner Meinung. Ich habe immer, das kurz meine Ansicht noch dazu, ich habe mit vielen starken Frauen gesprochen, die ähnlich wie du früher dagegen waren. Ich will keine Quotenfrau sein und so weiter und so fort. Das verstehe ich komplett. Gleichwohl, es wird euch nichts helfen. Das Old Boys Network funktioniert und ohne eine Quote kommen wir da nicht hin. Das ist einfach so. Das muss man anerkennen. Und ich bin strikt für eine Frauenquote, auch wenn das zum Nachteil von den mittelalten weißen Männern wie mir dann ist. Aber wenn wir hier eine Gleichberechtigung erreichen wollen, was im Übrigen eine der vier Frauen des Grundgesetzes damals reingeschrieben hat, ich habe den Namen von ihr vergessen, Helga, glaube ich, hieß sie, ich habe es vergessen. Es gab vier Frauen bei 64 Menschen im Parlamentarischen Rat und eine der vier Frauen hat Artikel 3 durchgesetzt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt und die Jungs wollten das nicht. Also ich bin für die Frauenrechte. Was ist denn das für ein bescheuerter Satz? Also ich bin für die Frauenquote. Bescheuerter Satz. Also ich bin für die Frauenquote, es wird sonst nicht funktionieren. Das wollte ich nur mal rausgelockt haben bei dir, Marei. Die DDIM.
Tommy, da muss ich trotzdem noch mal einhaken. Entschuldigung.
Okay, bitte.
An einer Stelle muss ich einhaken. Die Frauenquote kann nur funktionieren, wenn sie akzeptiert wird. Akzeptanz setzt voraus, dass die Frauen, die so etwas machen, die Qualifikation mitbringen müssen, zwingend. Ja. Denn sonst sind Generationen von Männern frustriert, zu Recht. Wenn eine Frau, die Qualifikation nicht hat, Männern vorgezogen wird, die sie eindeutig haben, dann ist das schlecht und dann erleben wir das. Und die Gefahr steht übrigens im Raum. Ja. Deswegen müssen wir alle im Moment ein bisschen aufmerksam sein. Mein Gefühl sagt mir, dass das ganze Thema Frauenrechte oder Gleichberechtigung, du hast eben das Good Old Boys Network erwähnt, im Moment tut sich etwas und wir rollen Dinge wieder zurück. Ja. Vielleicht noch nicht so sehr sichtbar in Deutschland, das wird bei uns aber auch kommen. In den USA ist es schon deutlich sichtbar.
Die Treadwise und dieser Quatsch.
Ja. Es wird still, klammheimlich wieder einkassiert zur Größenerleichterung, weil viel Frust existiert von Männern, die sich zu Recht oder zu Unrecht benachteiligt gefühlt haben in den letzten Jahren in dieser Diskussion. Und das darf man bitte nicht ignorieren. Ja?
Das hast du sehr schön formuliert, das stimmt, Marei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Leute, hört euch das nochmal an. Diesen letzten Satz, das stimmt vollumfänglich. Das stimmt. Marei. Die DDIM, da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, in deiner Rolle, die du jetzt seit 14 Jahren inne hast. Wo geht die Reise hin? Wo stehen wir in Deutschland? Was war dein größter Erfolg bei der DDIM, bei deiner Tätigkeit? Und warum machst du das so gerne?
Weshalb ich das gerne mache, fange ich mal damit an. Ich habe eine Menge gelernt. Wie gesagt, ich habe es ja wider Willen angefangen. Mhm. Und weshalb ich es bis heute mache, der hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen war es an manchen Stellen, glaube ich, notwendig. Und es war notwendig, es aus einer unabhängigen Position herauszutun und völlig ohne Eigeninteressen.
Ja, verstehe.
Und ich habe ein bisschen meine eigene wirtschaftliche Position unterminiert, aber das habe ich mir geleistet, das war es mir wert. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ich kann mir das leisten und ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe ja mal Interim-Management angefangen, um spannende neue Themen zu bearbeiten und zu führen. Mhm. Wir wissen beide, dass wir mehr zu immer wieder ähnliche Fragestellungen zu bearbeiten im Markt tendieren, weil die Kunden gerne jemanden haben, der etwas 20 Mal schon gemacht hat. Jetzt bin ich genau anders gestrickt. Mich reizt alles Neue, Dinge, wo ich lernen kann. Und ich habe durch die Arbeit für die DDIM unfassbar viel lernen dürfen. Da bin ich sehr froh drum. Und ich glaube, ich habe es auch geschafft, Dinge zu lernen, die ich mir gar nicht zugetraut hätte. Also Sachen wie am Anfang Pressearbeit, Interviews geben, eine Geschäftsstelle aufbauen. Heute haben wir eine hervorragend funktionierende Geschäftsstelle, eine hauptamtliche Geschäftsstelle. Das unterscheidet uns von vielen Verbänden. Wir sind der Verband in Europa, der nicht nur der größte, wir sind auch der größte Markt, der am professionellsten, aber unabhängig aufgestellt ist. Also nicht mit Providern oder Weiterbildungsinstituten eng verzwickt ist, sondern wirklich Non-Profit organisiert ist. Mhm. Darüber bin ich wirklich sehr froh. Darüber bin ich auch sehr stolz. Und ich habe immer wieder neue Themen erarbeiten können. Also wir haben heute einen Kongress, der seinesgleichen sucht. Und du ahnst nicht, welche Tode ich gestorben bin bei meinen ersten Auftritten da vorne. Ich habe auch früher Vorträge gehalten, Fachvorträge. Und kennst du den Effekt, wenn man da vorne steht und nicht nur im Tunnel ist, nichts mehr sieht, nichts mehr hört, aber vor allen Dingen, wenn man so nervös ist, dass der Puls auf 200 springt und die Stimme flattert?
Ja, das kenne ich.
Ja, das muss ich sagen, hat sich Gott sei Dank im Laufe der Zeit jetzt verloren. Ich liebe diese Situationen insofern heute, weil sie sind wieder Adrenalin getrieben. Und es ist ja unsere Hut, es ist unsere Community. Das heißt, für diese Community etwas zu tun, treibt mich tatsächlich an. Und noch ein kleines anderes Thema, ich habe politische Arbeit lernen dürfen. Weil wir ja nun irgendwann die Notwendigkeit hatten, auch unsere Interessen, also die Interessen von hochqualifizierten Selbstständigen in Berlin zu vertreten. Und wenn man mir vorher gesagt hätte, dass ich mich bewege in einem Umfeld, wo ich in konzentrierter Form auf Ministerebene unsere Botschaften übermitteln muss und auch merke, sie landen an. Ich behaupte, dass ich eine der ersten war, die in Berlin vor 10, 12 Jahren schon darauf gedrängt hat, dass für Selbstständige ein neuer gesetzlicher Handlungsrahmen gesetzt wird. Und siehe da, vor wenigen Wochen hatten wir in der SZ einen Artikel, wo genau dieses vorgeschlagen wurde. Da bin ich schon unfassbar stolz drauf und Dinge wie Gespräche mit der Arbeitsministerin Andrea Nahles, die ich übrigens für eine tolle Frau gehalten habe, im Gegensatz zu meinen meist männlichen Kollegen, oder mit Peter Altmaier oder mit Sigmar Gabriel, waren schon, muss ich sagen, echte Highlights. Und ich habe unfassbar viel gelernt und das treibt mich total an.
Das finde ich super. Ja, das finde ich super. Ich habe ja in den letzten 11 Jahren meiner Mitgliedschaft in der DDM auch die Professionalisierung miterlebt. Also das kann ich also aus eigenem Erleben auch mit einem dicken Edding unterstreichen, dass die DDM...
Darf ich dich da kurz unterbrechen, Tobi?
Ja, bitte.
Weil du das auch sagst und an der Stelle bin ich sehr genau. Du bist nicht Mitglied der DDM, du bist Partner der DDM. Weshalb betone ich das so? Weil es ist tatsächlich für uns ein grundlegender Punkt, den wir 2013 ja geändert haben. Auch das ist eine der wichtigen Entscheidungen, dass wir nämlich uns damals entschieden haben, wir werden wieder ein Managerverband. Wir stellen also die Interessen von Managern in den Mittelpunkt. Der Vorstand besteht auch nur aus Managern. Wir begrüßen aber sehr gerne Provider und auch andere branchennahe Dienstleister als Partner. Also gern gesehene, hochgeschätzte Partner, aber die Leitung, die Führung des Verbandes und die Interessen, die wir in den Mittelpunkt stellen, sind ausschließlich die der Manager. Der Punkt, eine Kleinigkeit, ist mir aber tatsächlich wichtig. Wir sind das Netzwerk, wir sind die Heimat der Interim Manager. Und da, es gibt kein Interim Management ohne Interim Manager, sehr wohl ohne Provider. Aber ihr seid natürlich für viele der einzige, ein weiterer Vertriebskanal. Mit circa 40%, deshalb sehr wichtig, aber alle Entscheidungen werden aus der Manager-Sicht getroffen. Und deswegen, sorry für diese kleine Korrektur, ist mir der Punkt wichtig. Du weißt, dass du gern gesehener Partner bist, ja?
Ja, ist völlig okay, Marei, völlig in Ordnung. Ich bin da, obwohl ich ja gelernt habe, Sprache als Präzisionsinstrument zu nutzen, bin ich manchmal etwas flapsig und habe eine Schwäche für starke Worte. Manchmal passe ich nicht so genau auf, du hast natürlich völlig recht. Wir sind assoziierte Partner, assoziierte Provider, Partner der DDM und die Leute, die gar nicht wissen, was ich überhaupt beruflich mache. Ich bin Vermittler von selbstständigen Interim-Managern nur für die Lebensmittelindustrie und in dieser Rolle als Partner der DDM beigetreten. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. Und Marei nickt. Klar, das ist ein Managerverband, der dafür sorgt, dass die Interessen der Interim-Manager in Deutschland wahrgenommen werden. Und das ist deine Rolle, Marei.
Ja, wir machen Interim-Management sichtbar auch. Die Interessensvertretung, genau. Wir sind keine Gewerkschaft. Ne?
Ja, genau.
Eines der Dinge, die mich am meisten antreiben, ist, dass ich Interim-Management sichtbar machen will. Den Nutzen für Unternehmen, für mehr Unternehmen, die es noch gar nicht genutzt haben, für verschiedene Aufgabenstellungen. Deswegen zeichnen wir ja auch Projekte aus und nennen als einzige am Markt den Namen des Unternehmens. Also leider, wer eine Sanierung gemacht hat eines Unternehmens, das nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte, wird bei uns dort nie ausgezeichnet werden. Wir möchten aber deutlich machen, welche fantastischen Anwendungsfälle es gibt, um noch mehr Kunden dafür zu interessieren, also Auftraggeber dafür zu interessieren. Und wir wollen, dass sich Manager untereinander vernetzen, sich austauschen, denn in einem Unternehmen haben wir Kollegen, Netzwerke. Erst wenn man aus dem Unternehmen draußen ist, merkt man ja manchmal, wie viel Wissen man mitgenommen hat bei den informellen Gesprächen, beim Kaffeetrinken, beim Mittagessen oder so etwas. Als Interim-Manager sind wir selbstständig. Das heißt nicht nur selbst und ständig, wir sind ja auch alleine unterwegs. Wir haben das Kollegennetzwerk nicht. Wir haben aber ein Netzwerk innerhalb der DDM durch physische Treffen, durch virtuelle Treffen, durch einen großen Kongress, der immer so ein bisschen so Familientreffen-Charakter hat, um das zu fördern, den Wissensaustausch, aber durchaus auch die Zugehörigkeit. Und das funktioniert seit vielen Jahren sehr gut und ist, glaube ich, auch für viele Manager ein wichtiger Grund, weshalb sie bei uns sind. Oder um zu zeigen, als professioneller Interim-Manager ist man in der DDM und auch ein bisschen der Solidaritätsgedanke. Und ich finde das großartig, dass so viele Kollegen da mitmachen, abgesehen davon, dass wir über 100 Leute haben, die sich aktiv einbringen in Form von Fachgruppen, Fachgruppenleitungen, das Aufnahmeteam, die Kollegen, neue Kollegen interviewen und gucken, passen die zu uns, erfüllen die die Kriterien und die denen helfen. Das sind schon sehr, sehr viele, bis hin zu unseren monatlichen Stammtischen an diversen Orten der Republik, wo du ja auch ganz gerne von Warburg bis nach Köln aufs Bootshaus fährst, weil du das so toll findest, zumindest ab und an. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das immer noch machst, Domi.
Danke, danke, liebe Marei. Wo siehst du uns denn, Marei? Wir kommen jetzt ja langsam auch schon zum Ende unserer spannenden Stunde jetzt hier und ich würde gerne nochmal einen Ausblick wagen. Wo siehst du uns denn mit der DDM, mit der Wirtschaft in Deutschland? Wo geht die Reise hin? Was ist deine Vision? Wie sind die nächsten Jahre?
Deine Glaskugel ist gerade hingefallen. Hast du den Plumps gehört?
Ja, ich hab's laut knallen gehört hier neben mir, das stimmt.
Ganz ehrlich, da fühle ich mich ein bisschen überfordert. Also ich würde eher nach Hoffnung Ausdruck geben, ne? Dass wir weiterhin in der Lage sind, in der deutschen Wirtschaft und aus unsere Resilienz und Innovationskraft zu besinnen und die jetzt im Moment gigantischen Herausforderungen zu meistern. Wir haben in den letzten 2 Jahren, wenn wir einen Ausblick gegeben haben mit dem Markt, eigentlich immer gesagt, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen stabilisieren, kann der Markt auch schneller und mehr wachsen als von uns prognostiziert. Jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Ne? Noch im Januar haben wir eine Prognose veröffentlicht und zum ersten Mal gesagt, naja, wir wissen nicht, geht es so Richtung 2,4 oder 2,7 Milliarden. Das war vor dem Irakkrieg. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation und wir beide wissen, je nachdem, wie das an der Stelle weitergeht, kann es gravierende Veränderungen geben. Oder je nachdem, welche Spiele zwischen Machtblöcken und wirtschaftlichen Blöcken wie USA und China entstehen. Also da habe ich keine Glaskugel. Ich glaube aber fest daran, dass wir in Deutschland in der Lage sind, unsere Wirtschaft anzupassen an diese Herausforderungen. Und andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass aufgrund von Fachkräftemangel und eben der Notwendigkeit, immer schneller, immer gravierendere Veränderungen vornehmen zu müssen, Interim-Management praktisch alternativlos ist. Für viele Unternehmen, nehmen wir ein mittelständisches oder kleineres Unternehmen, das, keine Ahnung, bei Passau sitzt, das hat nicht nur das Problem, dass es kein halbes Jahr warten kann, um einen Experten oder eine Führungskraft zu ersetzen, sondern im Zweifelsfall wird es keinen geben, der da hingeht, denn der sagt, wo bin ich in 5 Jahren karrieretechnisch und meine Familie will nicht dahin. Entschuldigung, nehmen wir nicht Passau, nehmen wir was anderes, Neumünster, was auch immer, ne? Wir können einen hervorragenden Nutzen stiften und was wir uns jetzt wünschen müssen, ist, dass die gerade neu aufgeflammte Diskussion in der Politik, wo es ein Window of Opportunity zu geben schien mit diesem neuen Vorschlag einer neuen Selbstständigkeit, dass dieses genutzt wird und nicht zugeschlagen wird durch viele kleine Bedenken. Ich hoffe sehr stark, dass wir es schaffen, den gordischen Knoten durchzuschlagen und zu sagen, wer in Deutschland selbstständig sein will, kriegt klare Rahmenbedingungen vorgegeben, was er erfüllen muss, damit er das kann und unsere Auftraggeber auch rechtssicher uns beauftragen können und dass wir dann endlich an dieser Stelle etwas freier hantieren können, denn was ich mir wünschen würde, ist, dass man auch besser wieder in der Lage ist, ja auch zu führen und nicht nur Projekte zu machen, aber das ist jetzt der Insiderwitz.
Liebe Marei, ich bin allen Unkenrufen zum Trotz der felsenfesten Überzeugung, dass es gut werden wird. Die Welt wird wieder besser werden. Das Interim-Management funktioniert gut bei uns und es wird weiter gut funktionieren bei uns in unserer Firma. Ich bin davon überzeugt, dass all die Schwierigkeiten, die wir gerade haben und die auch persönlich natürlich durchschlagen, diese Genervtheit von der volatilen Welt und dieses Hin und Her auf der Weltbühne, das wird besser werden. Und ich lasse mir den Mut da nicht nehmen und ich bleibe Optimist. Und das führt mich zu meiner letzten Frage, liebe Marei. Was ist dein Tipp für ein zufriedenes Leben?
Das Leben zu nehmen, so wie es ist, es anzunehmen und Chancen zu ergreifen und sich in jeder Phase auch darüber im Klaren zu sein, was ist gut. Wir haben ja heute so einen Trend, gerade unter jungen Leuten, das Thema Dankbarkeit wird vorangetrieben. Religiös ist kaum noch jemand in unserem Umfeld, hatte aber auch einen Vorteil, ne? Sowas wie Demut. Ich glaube, es macht Sinn, mehr im Moment zu leben, anstatt Dingen hinterher zu jagen, die vielleicht nicht erfüllbar sind. Also Herausforderungen annehmen, positiv annehmen, auch manchmal Dinge neu bewerten und auch mal kritisch zu hinterfragen. Sich selber, andere, den Mut dazu zu haben, nicht everybody's darling zu sein, aber sich immer dran zu erinnern, ey, mir geht's gut. Denn ganz ehrlich, ich glaube, den meisten von uns geht es gut. Und wenn wir uns darauf fokussieren, unsere Stärken fokussieren, anstatt an den Schwächen zu arbeiten, dann macht das, glaube ich, sehr zufrieden. Also meine Wendungen im Leben, die alle nicht geplant waren, haben sich im Nachhinein ja eigentlich als Geschenk erwiesen. Das Universum meint es gut mit mir.
Super. Marei, vielen, vielen lieben Dank für diese Zeit, die du mit mir verbracht hast. Dankeschön, es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, mich eingeladen hast. Es hat auch mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Tommy.
Ihr Lieben, frohes Schaffen in die Runde. Wenn es gefallen hat, gerne auf der jeweiligen Lieblingsplattform bepralen und bewerten und in 2 Wochen wieder in die neue Folge reinhören. Macht's gut, mit meinen besten Wünschen für den Dreiklang Gesundheit, Glück und Liebe. Servus.